So, wir haben uns das letzte Mal im Wesentlichen über rationale Agenten unterhalten. Und zwar soll das dienen als eine Idee, in die man die ganzen technischen Verfahren, die wir ab heute machen werden, einordnen kann. Ja? Es geht hier um künstliche Intelligenz. Es geht darum, intelligentes Verhalten irgendwie nachzubilden. Das ist aber nicht, womit wir uns wirklich beschäftigen werden, im meisten technisch. Technisch werden wir uns mit Einzelproblemen, Einzeltechnologien und Methoden befassen, die irgendwelche Teilprobleme lösen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie sich vor Augen halten und sagen, wenn wir den Gesamtkörper der künstlichen Intelligenz vor uns haben oder der intelligenten Agenten, sagen, an welcher kleinen Baustelle wir gerade am Werkeln sind. Deswegen fange ich mit diesen architekturellen Fragen an. Wir haben uns über Rationalität unterhalten. Rationalität als die Maxime, die wir erreichen wollen. Rationales Verhalten als Optimierung in einem gegebenen Performancemaß. Das ist ein Fakt, das ist eine Sache, die von außen kommt, das Performancemaß, das wir optimieren wollen. Und wir alle haben irgendwie auch, also alle Intelligenzen haben so etwas. Das kann Überleben sein, das kann reich werden sein bei anderen, das kann glücklich sein bei noch anderen, viele Kinder haben, was weiß ich, sich massiv fortpflanzen. In der Bibel war das sehr wichtig, dass so Leute wie Abraham wollten immer ganz viele Nachkommen haben. Und das war ganz furchtbar, dass sie dann 80 wurden, glaube ich, sowas die Größenordnung, und immer noch keine Kinder haben. Ja. Also es gibt verschiedene Performancemaße, die geben wir in diesem Ganzen, was wir hier betrachten, geben wir von außen eins vor. Und das hat einen riesigen Einfluss natürlich, was Rationalität ist, denn dieses hier wollen wir optimieren. Okay? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir Rationalität definieren als Optimierungsprozess, aber nicht als stumpfen Optimierungsprozess des Ergebnisses oder der Performance des Ergebnisses, sondern der erwarteten Performance. Also man muss nicht perfekt sein. Man kann immer noch rational sein, auch wenn man Misserfolg hat. Ganz wichtig. Okay. Und aus dieser Rationalität kriegt man einige Sachen direkt als, ich würde mal sagen, philosophische Korollare raus, die man so mit Intelligenz assoziiert. Ja, also einerseits, man kann intelligent sein, ohne perfekt zu sein. Man sollte lernen, weil sich die Umgebung verändert. Und wir haben uns über diesen Begriff der Autonomie unterhalten, dass man also nicht, dass man praktisch sich nicht ultimativ auf vorgegebenes Wissen, was in den Agenten einprogrammiert worden ist, verlässt, sondern der muss lernen, der Agent. Sonst kann er nicht rational sein. Ja, wir haben uns Beispiele angeguckt und diese Beispiele kann man immer charakterisieren an Performancemaß, an der Umgebung, in der sie drin stecken und was sie wahrnehmen können und wie sie agieren können. Okay, wir haben uns weitere Beispiele angeguckt und sind dann zu einer Klassifikation der Agenten gekommen. Wir haben zuerst uns angeguckt, was für Arten von Umgebungen es geben kann in denen ein Agent ist, und hatten gesehen, dass alles, was das Leben einfach macht, ja, volle Wahrnehmbarkeit, deterministisch-episodische, statische Umgebung, alle diese Dinge, dass die es uns erlauben, einfache, vereinfachende Annahmen an die Umwelt zu machen, dass die in der echten Umwelt unrealistisch sind. Okay, das heißt, wenn wir irgendetwas Wirkliches bauen, wie ein selbstfahrendes Auto oder einen Internet-Shopping-Agenten oder irgendetwas oder auch nur eine KI in irgendeinem Spiel, werden wir immer an der relativ komplexen Ecke der Environment sein. Oder anders ausgedrückt, alles, was wir können, ist langweilig. Ja, trotzdem machen wir das, weil man dann erstmal Sachen lernt, auf die man hinterher aufbauen kann. Ja? Gut, und dann haben wir angefangen, uns im Wesentlichen mal so prototypische Agenten anzugucken. Wir haben angefangen mit einfachen Reflexagenten, Modell Stubenfliege. Das sind Agenten, die einfach auf irgendwelche Reize in der Umgebung reagieren. Und zwar immer auf den gleichen Reiz, immer gleich. Ja? Das kann man relativ einfach basteln. Wie gesagt, wir können es, also muss es langweilig sein. Ist auch relativ langweilig. So bei sowas, wenn man sowas wie eine Stubenfliege bauen will, dann hat man irrsinnige Probleme, die Performance sozusagen der Motorik und der Sensorik hinzukriegen. Ja, das ist wahnsinnig. Ich meine, jeder, der mal versucht hat, eine Fliege totzuschlagen, weiß, dass da eine enorme Leistung drinsteckt. Aber natürlich sind wir schlauer als Fliegen und wenn man die einfach fangen will, kann man das mit einem Glas machen, was man über sie stülpt. Ja, da können die gar nichts machen. Ja, das schnallen die nicht. Ja. Klügere Agenten würden sowas irgendwann spitz kriegen und ihr Verhalten ändern. Die Stubenfliege macht das nicht. Ja? Wie sieht so ein Reflexagent aus? Der ist sehr einfach. Wir haben immer in unseren Schemata, die ich hier zeigen will, haben wir immer einen Kasten für die Umgebung und wir haben einen Kasten für den Agenten. Und man sieht, wir haben für den Agenten einen großen Kasten reserviert. Da steht fast nichts drin. Also wir sind ganz am Anfang. Ja, man hat in der Sensorik, ja, kriegt man irgendwie ein Bild davon, wie ist die Welt gerade? Achtung, Fliegenklatsche. Und dann hat man irgendwelche Regeln, die sagen, naja, wenn sich da eine Fliegenklatsche nähert, schnell weg. Okay? Ziemlich genauso doof ist das Ganze. Und man hat natürlich eine ganze Menge von denen. Und damit kann man dann Verhalten modellieren. Relativ einfaches Verhalten. Ja, wenn man so unseren Staubsauger, ja, da kann man programmieren, wenn man sowas, wenn man der weiß vielleicht, wo er ist und er weiß, sieht, ob es dreckig ist oder nicht. Und dem braucht man eigentlich nur sagen, wenn es dirty ist, also wenn es dreckig ist, dann sauge. Ja. Und wenn du in Raum A bist, geh nach Raum B. Und wenn du in Raum B bist, geh nach A. Und so weiter. Okay? Modell Stubenfliege für Staubsaugen ist das vollkommen ausreichend. Ja? Außer natürlich, dass man auch da Schwierigkeiten hat, die Motorik unter Kontrolle zu kriegen. Und wenn man so richtig ganz nah dran an die reale Welt will, dann hat man so Probleme, dass man Treppen nicht runterfallen sollte und allerlei andere Dinge tut. Aber im Prinzip haben wir hier eine einfache Reflexkette. Ja. Und allgemein kann man das irgendwie programmieren, indem man sagt, naja, ich interpretiere meine Welt, das gibt mir einen Zustand der Welt und dann matche ich eine Regel dagegen und die sagt mir dann, was ich tun soll. Und das mache ich auch. Okay? Sehr einfach, sehr effizient. Und dann wende ich mich der nächsten Sinneswahrnehmung zu. Es gibt Probleme. Sehr häufig reicht es nicht aus, nur einen Sinneseindruck zu haben. Wir müssen zum Beispiel, wenn es um Bremsen geht beim Auto, ja, da reagiert man auf Helligkeitsunterschiede. Und natürlich weiß man nicht, ist diese Helligkeit bei den Rücklichtern, die ich da gerade sehe, ist das schon die Bremshelligkeit oder ist das die einfache Nachtfahrhelligkeit? Nur wenn ich zwei Perzepte miteinander vergleichen kann, kann ich auch richtig reagieren, nämlich bremsen. Okay. Auch wenn man nur partiell observable Welten und Umwelten hat, dann kommt man mit einfachen Reflexen. Kommt man nicht sehr weit und oder man kommt in Endlosschleifen und so weiter und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich daraus zu befreien. Eine typische Sache ist, dass man irgendwie randomisiert, dass man ihm nicht sagt, wenn du in Raum A bist, gehe in Raum B und wenn du in Raum B bist, gehe in Raum A und wenn du nicht weißt, wo du bist, dann gehe in Raum A. Ja, das führt natürlich, wenn man nicht weiß, also wenn der Sensor, der Raumsensor kaputt ist, dann würde man immer wieder versuchen, in Raum A zu gehen, obwohl man schon in Raum A ist. Was man dann machen würde, typischerweise ist sowas, da sagt man, dann wähle zufällig, in welchen Raum du gehst und damit kriegt man auch schon einen relativ guten Staubsauger hin. Okay? Das nächste. Gibt es irgendwelche Fragen bisher? Ich glaube, so weit haben wir gekommen. Ist ja enttäuschend. Aber es ist auch bisher sehr, sehr, sehr einfach, muss man ja auch sagen. Gut, also. Richtig, ich sollte auch wahrscheinlich was zu Übungsaufgaben sagen. Eigentlich wollte Dennis hier sein und mich notfalls korrigieren. Ich hoffe, alle haben gesehen, dass wir nicht nur eins, sondern zwei Übungsblätter, also anderthalb, um genau zu sein, Übungsblätter gepostet haben. Es haben sich 82 Leute für die Übungen eingetragen. Ich bin sehr beeindruckt. Und wir haben Dennis und drei Tutoren. Das heißt, wir können auch das Korrigieren hoffentlich bewältigen. Und wir werden mehrere Übungsgruppen anbieten. Wer von Ihnen ist denn interessiert, an Übungsgruppen teilzunehmen? Andersrum. Wer will das auf gar keinen Fall? Gut, okay, das heißt, wir müssen mehrere anbieten. Das macht sonst keinen Sinn. Okay, gibt's zum Übungsbetrieb und so etwas noch Fragen? Ja. Wissen wir noch nicht genau. Also, wenn nicht anders spezifiziert, Einzelabgabe. Und damit meine ich auch Einzelabgabe. Ja, also nicht Gruppenabgabe, nur wo jeder selber aufschreibt. Am liebsten elektronisch. Ja, wenn Ihre Schrift ist wie meine, dann ist es eine Zumutung. Wahrscheinlich haben die wenigsten von Ihnen meine Schrift, aber sicherlich einige und das muss nicht sein. Okay? Gut. Ach ja, noch eine Frage. Sprache. Ich hatte ja am Anfang gefragt, ob irgendjemand Englisch haben will. Nun sind die Folien auf Englisch, was auch sehr vernünftig ist, glaube ich, und deswegen auch die Aufgaben auf Englisch. Ich glaube, spezifiziert ist die Vorlesung als Deutsch oder Englisch. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Aber ich wollte das erst abklären. Interessant wird es vor allen Dingen bei der Klausur. Da hatten mich tatsächlich zwei von Ihnen gebeten, dass die Klausur auf Englisch sein könnte. Und irgendjemand anders, den ich so random gefragt hat, hat gesagt, das ist vernünftig, wenn wir die Klausur auf Englisch machen, weil ja die Übungsaufgaben auch auf Englisch sind. Und dann wissen wir unter Umständen sonst gar nicht, was das auf Deutsch alles heißt. Ich wollte ankündigen im Wesentlichen, dass mein momentanes Modell ist, aufgrund aller dieser Sachen, dass ich die Klausur auch auf Englisch stellen werde. Wenn es dagegen grundlegende Einwände gibt, sind Sie gewarnt. Und Sie sollten sich dann mit Dennis oder mir oder beiden in Verbindung setzen. Wir könnten die auch auf Deutsch stellen. Wenn Sie wirklich was dagegen haben, gegen eine englische Klausur, dann sollten Sie sich melden. Ich bin da sehr gesprächsbereit, aber ich weiß wirklich auch nicht, wie wir es am besten machen. Gut, so. Damit haben wir, glaube ich, alles Admin aus dem Weg und deswegen würde ich gerne weitergehen. Wenn wir uns nämlich jetzt zum Beispiel die Reflexagenten angucken und Reflexagenten oder zumindest als Teilsysteme sind sehr sinnvoll. Sie sind deswegen sehr sinnvoll, weil sie sehr wenig internen Speicher brauchen. Ja, sie reagieren extrem schnell. Und gerade das Herdplattenbeispiel, über das wir gesprochen hatten beim letzten Mal, zeigt schon, dass man manchmal daran interessiert ist, schnell zu reagieren, selbst wenn es nicht wahnsinnig schlau ist. Es reicht heraus, dass es im Mittel schlau ist. Ja? Wenn der Laster kommt, muss man nach rechts oder links weg. Und wenn man, selbst wenn man manchmal nach rechts in den Abgrund springt, ist es immerhin besser, 50% der Fälle mit Lastern zu überleben, als 0% zu überleben. Ja? Reflexe sind gut für das man sie braucht. Ja? Alle diese Agenten sollten sich auch vorstellen als Teilsysteme von größeren Systemen. Und wir haben als Menschen und alle Tiere haben irgendwelche Reflexmechanismen eingebaut an Stellen, wo Sachen sehr schnell gehen müssen. Gut, wir kommen zur nächsten Stufe. Ja, denken Sie an diese Sache mit dem Bremslichtern, wo ein Reflexagent nicht weiß, ob er bremsen soll, weil er nicht weiß, in welchem Zustand die Welt ist, nämlich ob das Auto vor einem bremst oder nicht. Das kann man nur machen, wenn man zwei Perzepte vergleichen kann. Das heißt, einerseits muss man die Beschränkung aufgeben, dass man sich nur über das letzte Perzept entscheidet. Gleichzeitig muss man aber auch irgendwie sich merken, wie es vorher war. Ja, in diesem ganz einfachen Agent muss man sich merken, naja, mein Bremslichtperzept war, dass das, was weiß ich, 50 Candela ist oder sowas und jetzt hat es plötzlich 100 Candela und wenn sich das ändert, schnell auf die Bremse treten. Ja, das heißt, wir brauchen Speicher. Und wenn man sich das mal so ein bisschen abstrahiert, kann man sich vorstellen, was das eigentlich ist, ist das ein Weltmodell. Wenn man nur bremsen will, dann kann das Weltmodell extrem einfach sein, nämlich sozusagen, wie hell ist es? Und wenn man mehr will als bremsen, dann braucht man irgendwie, muss man sich einen Weltzustand merken. Und der kann beliebig komplex sein. Ja, wenn man sich vorstellt, was so Ihr Weltmodell ist, dann hat das so ungefähr den Umfang der Wikipedia. Ja, das heißt, das kann man auszählen. Das sind irgendwie ein paar Millionen Konzepte und ungefähr gleich viele Präferenzen. Habe ich lieber Latte Macchiato am Morgen oder Cappuccino oder ein Espresso? Ja, also Sie haben sehr viele Vorlieben und Abneigungen und so etwas, die alle unser Verhalten steuern. Ja, das ist ein relativ komplexes Weltmodell. Das braucht man nicht für alles. Nur zum Bremsen braucht man das nicht. Aber für viele Dinge, die menschliches und intelligentes Verhalten ausmachen, brauchen wir ein Weltmodell. Ja, und diese Reflexagenten mit Zustand erlauben Weltmodelle. Und da wir jetzt wirklich nur so über Blockschaltbilder reden, ist das auch letztlich so einfach, was man also hat, ist, dass man Sensoren hat, ja, und man will wiederum rauskriegen, in welchem Zustand ist die Welt. Damit man hinterher reflexartig im Wesentlichen darauf reagieren kann. Nur sind wir diesmal etwas sophisticateder, na, furchtbar. Tut mir leid, ich habe schon lange keine deutsche Vorlesung mehr gehalten. Und das stimmt nicht, ich habe am Montag eine deutsche Vorlesung gehalten, aber so richtig geübt ist es noch nicht. Also wir werden ein bisschen schlauer werden dadurch über den Weltzustand. Ja, wir haben einen alten Zustand, so glauben wir, dass die Welt jetzt ist. Ja, dann sehen wir, und den können den mit den Perzepten vergleichen, und wir können auch sowohl sehen als auch voraussagen, was meine Aktionen tun. Und daraus können wir dann einen neuen Weltzustand errechnen. Ja? Insbesondere ist das wichtig, dass man sich jetzt auch, dass man erschließen kann, wie die Welt aussieht, der Teil der Welt aussieht, den man nicht sehen kann. Ja, wenn ich da oben im Hochhaus sitze und was weiß ich, einen Wutanfall kriege und meinen Laptop aus dem Fenster schmeiße, dann erwarte ich, obwohl ich es vielleicht nicht sehen kann, ja, dass hinterher irgendwo ein zertrümmerter Laptop liegt. Ja. Das heißt, ich mache dauernd irgendwelche Voraussagen über den Zustand der Welt, auch über den Teil der Zustand, des Zustands der Welt, das, den ich in meine Aktionen einbeziehe. Das heißt, ich brauche ein Weltmodell und ich muss es immer up-to-date halten. Und das macht diese Klasse von Agenten. Und die agieren eben immer noch relativ reflexartig, aber sie haben ein etwas schlaueres, eine schlauere Prozedur darüber, wie sich die Welt verhält. Okay? Auch das ist sehr leicht zu programmieren. Der einzige Unterschied zu dem einfachen Reflexagenten ist, dass wir hier sagen, wir nehmen den alten Zustand, die Aktion, die ich mache, und den momentanen Perzept, das momentane Perzept, und das gibt mir den neuen Zustand. Ja, vorher hatten wir einfach, wir haben mal rausgeguckt und daraus direkt den Zustand errechnet. Wir hatten keinen alten Zustand der Welt, den haben wir uns nicht gemerkt. Und wir haben keine Voraussetzungen darüber gemacht, was wohl unsere Aktionen bewirken. Das heißt, wir haben hier, also ich habe mich natürlich bemüht, alles Schwierige in diese Funktionen hier zu verstecken, ja, weil wir über das allgemeine Schema reden. Ja, Sie können sich vorstellen, dass Sie natürlich diese einfache Funktion Update State, ja, die muss schon ziemlich schlau sein für einen Menschen, ja. Siehe das Beispiel mit Laptop aus dem Fenster schmeißen, ja. Das ist, da muss man plötzlich darauf reagieren können. Ja. Man muss irgendwie ein Modell haben, was passiert, wenn ich jetzt irgendwelche, der Schwerkraft, ja. Das kann einfaches Modell sein, ja. Sowas wie je höher, desto au, und je schwerer, desto au, ja. Das ist, manche Leute nennen das Kitchen Physics, wenn sie das, das ist leicht diskriminierend, deswegen, ich weiß, es gibt aber auch kein wirklich gutes Wort dafür. Aber es könnte auch sein, dass wir wissen, naja, wir wissen was von der Erdbeschleunigung, die ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, und dann gibt es eben diese Gleichungen und so weiter, und dann weiß man, muss man vielleicht noch den Aufwind oder so etwas mit rein faktorisieren. Also es kann beliebig kompliziert sein, was hier drin steht. Und wenn Sie einen intelligenten Agenten bauen wollen, dann wird eine ganze Menge Arbeit hier reinfallen und natürlich in diese Regelbasis. Ja, da heißt es, kann man sich voll die Kugel geben. Ja. Mit dem Zeugs, mit dieser Art Agenten kann man eine ganze Menge mehr machen. Ja. Der reagiert auf seine eigenen Aktionen und kann sich sehr viel rationaler verhalten, aber er ist immer noch nicht genug für eine ganze Menge von Anwendungen. Stellen Sie sich unseren Taxi-Agenten vor. Ja, insbesondere, selbst wenn er ein ganz tolles Weltmodell hat, ja, dann wird er immer an die gleiche Stelle fahren. Ja, der weiß ja gar nicht, wo wir hinwollen. Ja, also wenn der jetzt einfach an eine Kreuzung, an eine T-Kreuzung kommt, dann muss er entweder links oder rechts fahren, das sagt das Weltmodell. Ja? Die Frage ist, wo will er denn hin? Ja? Das heißt, er kann sich in solchen Situationen nicht rational verhalten. Ja? Was machen wir da? Irgendwelche Ideen? Ja?
Man könnte ja das Ziel als Sender nehmen, das irgendwann als Eingang kommen will und damit seine Entscheidung treffen
kann. Genau. Wir haben jetzt an der Stelle rumgeschraubt. Ja, wir haben ein schlaueres Weltmodell. Jetzt müssen wir hier noch rumschrauben. Hier haben wir weiterhin eben diese reflexartigen Regeln, die eigentlich einen relativ deterministischen Agenten abgeben. der zwar gut auf die Umwelt reagiert, aber relativ deterministisch ist. Was wir jetzt brauchen, sind Ziele. Wie man zu den Zielen kommt, ob über Sensorik oder zufällig, ja, nach dem Motto, ach, ich gehe jetzt mal da links spazieren oder sowas, das ist eigentlich wurscht. Jetzt in unserer Welt mit den Blockschaubildern. Wir brauchen aber irgendwie hier, brauchen wir einen Platz, wo wir sowas wie ein Ziel haben können. Ja, ich steige in dieses Taxi ein und sage, ich möchte gerne zum Flughafen. Und dann erwarte ich, dass ich jetzt, dass der das Ziel übernimmt, bringe den Gast zum Flughafen und dass der dann, wenn er an die T-Kreuzung kommt, eben das Richtige tut und nach links fährt, wo der Flughafen ist und nicht nach rechts. Ja, also wir müssen irgendwie so etwas wie Ziele einbauen. Ups. Irgendwie habe ich mein Ziel, hier meine Folie zu dem Ziel basierten. Ja? Nein, das Weltmodell kann Vergangenheit mit drin haben. Wir geben uns da die totale Freiheit. Es kann auch sein, dass wir uns an alles Fotografische erinnern und sagen, ach, das war gar nicht der liebe Gott, der irgendwie mit einem, der einen Engel heruntergeschickt hat, sondern, man hat ein bisschen mehr gelernt, eine Sternschnuppe. Ja, also man kann durchaus auch die Geschichte umschreiben und alle solche Sachen. Ja, das ist alles erlaubt. Wenn wir sagen Modell der Welt, dann ist das ist alles erlaubt. Gut. Ja. Also die Idee ist, dass man hier Ziele einbaut und dass man über die Ziele steuert, was diese Regeln aussagen. Typischerweise geht man dann auf von ganz normalen Regeln auf konditionale Regeln. Ja, wenn du eine T-Kreuzung siehst und dich zwischen rechts und links entscheiden willst und zum Flughafen willst, dann nimm links. Ja. Wir bauen also hier ein bisschen Speicher ein und wir haben Regeln, die auf den Zustand dieses Speichers und auf den Weltzustand natürlich zugreifen. Und Sie können sich genau vorstellen, dass man das auch hier irgendwo, wenn man da in den Rule Match das Ziel noch einbaut, dann kann man da sozusagen vom Schema ändert sich auch nicht viel. Wir ändern einfach so an dem unteren Kästchen so ein bisschen was. Kann ich dadurch Rationalität basteln? Die Antwort ist nein. Ja? Wir müssen ja irgendwie an dieses Performanzmaß ran. Und Ziele sind schon mal eine ganz gute Approximation. Ja, Performance ist sicherlich schlecht, wenn man zum Flughafen will und hinterher am Bahnhof endet. Ja? Aber man braucht auch noch mehr. Und das ist, was wir Utility-Based Agents, Entschuldigung, das ist Nützlichkeit, deswegen, ich habe so eine Aversion gegen das Wort nützlichkeitsbasierte Agenten, das ist auf Deutsch nicht schön. Ja, das sind welche, die haben eine interne Bewertung, wie nützlich etwas ist. Ja, typischerweise hat man sowas in Spielen. Ja, wenn ich ein Schachspieler bin, dann ist Regel kennen ganz praktisch. Aber das wirklich Wichtige an der Sache ist, dass ich weiß, wie gut steht denn das Spiel für mich gerade? Bin ich am Verlieren oder bin ich drei Züge bis Schachmatt? Ja? Und ich werde immer versuchen, als guter Schachspieler, durch meine Aktionen Zustände zu erreichen, in denen es für mich gut aussieht oder zumindest besser aussieht. Das heißt, ich habe eine Bewertung, wie nützlich ist ein Zustand. Man kann das sozusagen als Präferenzen sehen. Ja, als guter Schachspieler habe ich eine Präferenz dafür, irgendwie nah am Gewinnen zu sein. Oder zumindest gute Bretter zu haben. Das ist noch ein zusätzlicher, das ist also noch ein zusätzlicher Baustein an der ganzen Sache. Ja. Wir haben immer noch einen Zustand, wir haben immer noch ein Modell davon, wie sich die Welt entwickelt, was meine Aktionen tun. Ja. Aber ich mache auch noch irgendwie ein Reasoning darüber, wie gut ich den Zustand, in den ich dann komme, finde. Wie nützlich der ist. Und ich versuche, diese Nützlichkeit zu optimieren. Und das gibt mir dann Auswahl zwischen Aktionen. Ja, das ist noch ein klein bisschen allgemeiner als Ziele. Ziele sind sowas von der Bauart, ich will zum Flughafen. Oder ich will meine erste Million haben, bevor ich 30 bin. Oder sowas. Ja? Während Präferenzen typischerweise mit Zielen einhergehen, ja, wenn ich eine Präferenz habe, die erste Million bis 30 zu haben und außerdem die Präferenz habe, lange auszuschlafen und früh ins Bett zu gehen, dann kann das unter Umständen sein, dass das miteinander nicht gut, dass es da Konflikte gibt. Ja? Aber letztlich kann man Agenten bauen, die eine interne Nützlichkeit optimieren. Man muss das unterscheiden zwischen dieser Nützlichkeitsfunktion oder wie glücklich bin ich gerade oder so etwas. Die ist eine interne Funktion. Die benutzt der Agent intern. Die ist nicht notwendigerweise die gleiche wie das Performancemaß. Das Performancemaß könnte der Agent gar nicht kennen. Das Performancemaß könnte er sozusagen in seinem internen Zustand überhaupt nicht ausdrücken können. Das heißt, diese beiden Dinge können nicht das gleiche sein. Ja? Wenn man das Performancemaß ausdrücken und können könnte und als Nützlichkeitsfunktion direkt hier mit einbauen könnte, dann könnte man das optimieren. Normalerweise kann man das nicht. Normalerweise kann man das nicht, weil man das Performancemaß nicht letztendlich kennt, weil das Weltmodell zu schwach ist und weil außerdem weil die Optimierung, sagen wir mal, der Performancefunktion über ein gegebenes Weltmodell unter Umständen auch einfach viel zu rechenaufwendig ist. Ja? Das heißt, Nützlichkeit gibt mir ein sehr, sehr genaues, ich will mal sagen, Zielverhalten, aber muss nicht das gleiche wie die Performance, das Performancemaß sein. Okay? Aber es kommt dem Ganzen schon relativ nah. Und man sieht, so langsam wird unser Kasten hier relativ voll. Das heißt, so langsam werden die Agenten komplizierter. Es gibt mehr Rückkopplungsschleifen und wir haben auch mehr Sachen uns zu merken. Wann sind Nützlichkeiten wichtig? Wenn ich zum Beispiel verschiedene Ziele haben, die in Konflikt stehen, da muss ich mich zwischen den Zielverfolgungen entscheiden. Ja, also, wie gesagt, lang ausschlafen und reich werden. Ja. Wenn dann die Nützlichkeit reinkommt, dann kann man sich überlegen, naja, reich werden nützt mir länger als ausgeschlafen sein. Oder so etwas, und dann kann man sich dazwischen entscheiden. Oder aber, wenn ich irgendwie Ziele habe, die sich durch Aktionen ergeben, von denen ich nicht weiß, ob sie klappen. Ja? Und dann kann man natürlich irgendwie dahin gehen und sagen, hey, ich optimiere die erwartete Nützlichkeit mal der Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze auch wirklich klappt. Ja, deswegen kann man sich dann unterscheiden. entscheiden. Und letztlich, das ist sozusagen die letzte Klasse von Agent, ist, dass man lernende Agenten haben will. Wenn man sich dieses Biest hier anguckt, ja, das lernt nicht. Ja, macht letztlich immer das, wenn man die gleiche Nützlichkeitsfunktion hat und wenn man die gleichen Aktionen hat und die gleichen Perzepte, also die gleiche Kette von Perzepten, dann verhält sich das im Wesentlichen immer gleich. Ja. Weil es gibt hier keinen Pfeil, ja, die Pfeile gehen hier alle immer von links nach rechts. Was es nicht gibt, ist etwas, was sagt, naja, ich lerne etwas darüber, wie sich die Welt ändert. Sondern hier habe ich nur Wissen darüber, wie sich die Welt ändert. Und das geht alles in eine Richtung. Das heißt, wenn wir einen autonomen Agenten bauen wollen, einen, der auch lernen kann, dann brauchen wir mehr. Und ich gehe mal vor, letztlich auf das Schema. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Jetzt haben wir letztlich die alten Schemata genommen, schöne kleine Kästchen, haben die in gewisser Weise Arbeitselement eingesperrt und haben da drumherum gelegt nochmal eine ganze Ebene, nämlich die Lernebene. Was wir da haben, ist, dass wir die Sensordaten an einen Kritiker, also ein Kritikerelement schicken, ja, der beobachtet sozusagen, das ist der kleine Engel oder Teufel auf ihrer Schulter, dass der die ganze Zeit mitläuft und sagt, wie ist denn das gerade, wie finde ich denn das? Ja, und das vergleicht mit irgendwie einem extern oder auch intern gegebenen Performance-Standard. Ja, wenn man den Engel auf der Schulter hat, dann ist das ein moralischer Standard. Sonst ist es beim schlechten Gewissen ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Ja, und im Wesentlichen dieses Kritikelement guckt sich an, wie läuft es denn so gerade? Und wenn es nicht gut genug läuft, gibt das Feedback an ein Lernelement und das Lernelement versucht rauszukriegen, woran liegt es denn, dass es gerade nicht so gut läuft. Ja, und das kann dann wiederum an alle Wissenselemente, wenn ich hier nochmal zurückgehe, ja, zum Beispiel, wie glauben wir denn, dass die Welt sich verändert? Was ist denn unser Zustand? Was tun denn meine Aktionen? Ja, an alle diese Wissenselemente, die wir in unsere deterministischen Agenten eingebaut haben, kann das Lernelement dann Änderungen vornehmen. Ja, es kann sehr einfaches faktisches Wissen sein, was sich ändert. Ja, Pi ist ja gar nicht rational, das geht ja immer weiter. Oder aber man kann über sich lernen, dass es gar nicht stimmt, dass man ein Langschläfer ist, dass man eigentlich viel lieber ein Morgenmensch ist. Ja, das könnte also Präferenzen ändern. Man könnte rauskriegen, dass gewisse Sachen, dass die Nützlichkeit gewisser Aktionen oder gewisser Zustände ganz anders ist, als man dachte. Ja? Und alle diese Wissenselemente, und Wissen spielt natürlich in diesen ganzen Agenten, das sind alles diese runden Kuller da links, können wir verändern. Das ist genau das, was das Lernelement macht. Und wir unterscheiden das von dem Kritik, also von dem Monitor-Element, den wir hier Kritik genannt haben, dadurch, dass der letztlich, der macht nur die Triggers. Nach dem Motto, wie läuft es denn so? Wenn es gut läuft, brauchen wir auch nicht viel zu tun. Und schließlich ist es häufig so, dass das Lernelement sagt, ich weiß gar nicht, was ich ändern soll. Ja, wie ist es denn so? Ja. Und dann kann es versuchen, irgendwelche Beispiele zu generieren, an denen wir lernen. Ja, Exploration machen. Ja, wenn ich jetzt nicht weiß, wo der Vorlesungssaal ist, dann könnte ich ja mal in konzentrischen Kreisen immer weitergehen und gucken, ob irgendwo 068 steht. Ja. Oder, ja, wenn es mir zu kalt ist, kann ich irgendwie in verschiedene Richtungen wandern, um gucken, ob es da wärmer wird oder solche Dinge. Ja. Das heißt, man kann dann, ein Lernelement muss irgendwie Exploration der Umwelt oder von Regeln oder von Nützlichkeiten oder so etwas anstoßen, sodass man dann wiederum Feedback kriegt, wie die Welt tatsächlich aussieht, wie das mit meinem Wissen ist. Okay? Das ist im Prinzip, das beendet jetzt letztlich unsere Typen. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass dieses Kästchen, dieses Arbeitselementes, dass da beliebige Agenten reinstecken kann. Da kann man einen lernenden, einfachen Reflexagenten machen. Ja? Die gibt's in der realen Welt nicht wahnsinnig viele, weil die auch im Wesentlichen kein Wissen haben. Die könnten natürlich ihre Regeln ändern. Und in gewisser Weise könnte man selbst bei der Studienfliege sagen, dass die zwar nicht individuell lernt, aber immerhin durch die Evolution lernt, indem nämlich einfach die Reflexe geändert werden. Ja, so geht da im Wesentlichen Lernen, während es bei Agenten, die mehr Wissen haben, natürlich auch mehr Möglichkeiten gibt, einzugreifen. Bis hin zu hochentwickelten Intelligenzen wie bei Menschen, wo man tatsächlich ein Viertel seines Lebens eigentlich nur damit beschäftigt ist, zu lernen, bevor man irgendetwas Nützliches tut. Ja, ist eine irrsinnige Investition, die wir da vornehmen. Ja. Sie scheint sich aber irgendwie zu lohnen. Ja, es gibt irgendwie 7 Milliarden Menschen. Nicht ganz so viel wie Stubenfliegen, aber trotzdem relativ erfolgreich. Ja. Und, wie wir gesehen haben, für Rationalität braucht man etwas von dieser Bauart. Zumindest für schwierige und sich ändernde Umgebungen. Für sehr einfache Umgebungen kommt man mit was Einfacherem und möglicherweise ganz ohne Lernen hin. Für komplizierte Dinge brauchen wir mehr. Genau. Taxiagent. Ja. Der fährt da halt so rum. Ja. Und denkt sich, ah, klasse, am schnellsten kann ich fahren, wenn ich so richtig massiv beschleunige und richtig massiv auf die Bremse gehe. Das ist ja auch richtig. Aber irgendwann sagen die Passagiere, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mir wird schlecht. Ja? Und oder aber andere Autofahrer fangen an, dich zu beschimpfen und dir obszöne Gesten zu machen und so weiter. Ja? Dann kommt irgendwie der Kritik ins Spiel und sagt, ah, das wollen wir mal vielleicht lassen. Und modifiziert irgendwie die Präferenzen der Regeln für die Bremserei. Ja? Früher bremsen, sanfter bremsen und so weiter und so fort. Und das kann heißen, dass sich das Weltmodell ändert. Aber das kann auch heißen, dass sich die Präferenzen ändern. Könnte auch so sein, dass wenn man als Taxiagent, dass man das mit dem Bremsen vielleicht auch noch nicht so richtig gut kann und ab und zu mal irgendwo drauf fährt. Ja. Das mag dann daran liegen, dass die Straße nass war oder Blätter drauf liegen oder sowas. Die ganzen üblichen Sachen, Sie kennen das so gut wie ich. Ja. Dann könnte es so sein, dass man irgendwie auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten, die man mit den Aktionen hat, anpasst. Ja. Zum Beispiel, wenn man früher sich gedacht hat, naja, wenn ich ordentlich auf die Bremse trete, dann komme ich sofort zum Stehen. Ja. Das stimmt fast. Ja. Das stimmt ein bisschen weniger bei nasser Straße und so weiter. Und dann kann es eben auch so sein, dass wenn man merkt, man fährt ständig irgendwo gegen, dass man dann irgendwie sagt, dann üben wir das doch mal mit den Bremsen und irgendwie unter kontrollierten Bedingungen versucht irgendwie die Bewegungsgleichung fürs Bremsen zu lernen. Ja? Gut. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben uns Agenten, rationale Agenten, als ein Framework angeguckt, mit dem wir rationales Verhalten untersuchen können. Das heißt, wir haben Agentenarchitekturen uns angeguckt. Das waren diese schönen Schemata mit den lustigen Kullern und Rechtecken da drin. Und wir haben uns Agentenprogramme angeguckt. Wie programmiert man das? Da war ich natürlich vorsichtig genug, alles, was interessant ist, wegzulassen oder in irgendwelchen wohlklingenden Namen von Funktionen zu verstecken. Und wir haben uns angeguckt, in welchen Arten von Umgebungen und für welche Performance-Funktionen welche Agententypen wohl vernünftig sind. Ja, wir haben uns die Reflexagenten, wir haben uns modellbasierte Agenten, zielbasierte und auch nützlichkeitsbasierte Agenten angeguckt und haben uns so mal ganz schematisch überlegt, wie das denn sein könnte mit der Lernerei. Okay. Was wir jetzt machen werden, ja, jetzt werden wir technisch. Ja, bisher war das ja so ein bisschen Onkel Michaels Märchenstunde. Es fiel mir, das merkt man schon daran, dass das, wenn Sie sich die Hausaufgaben angucken, dann merken Sie, dass wir uns furchtbar einen abgebrochen haben, überhaupt Aufgaben zu stellen. Weil eigentlich die einzige Aufgabe hier zu dem bisherigen heißt, kaufen Sie sich ein ordentliches, großes, schönes Bier und diskutieren Sie mit Ihren Freunden über diese ganzen Dinge. Jetzt wollen wir aber technisch werden und auch uns mal die Hände schmutzig machen. Okay? Und wir werden natürlich nicht mit gleich was Schwierigem anfangen, sondern mit was ganz Einfachem. Ja, und werden dann darauf aufbauen. Und das Feld heißt Problem Solving. Ja, das ist ein ziemlich grandioser Titel. Es versteckt sich aber etwas sehr Einfaches dahinter. Es versteckt sich eine Klasse von Algorithmen, die man gemeinhin Suchalgorithmen nennen, die man tatsächlich auf allgemeine Probleme anwenden kann. Und wenn man die Probleme ordentlich beschreibt und die Probleme einfach sind, lässt sich damit auch ganz gut Fortschritte erzielen. Und diese Art von Algorithmen waren eigentlich auch sozusagen die hinter den frühen Erfolgen der künstlichen Intelligenz. Ja, in den 50er Jahren hatte man relativ einfache Suchalgorithmen implementiert. Das war ein großer Fortschritt damals. Und da hatte man das Gefühl, gut, wenn das so weitergeht, dann haben wir das tatsächlich mit der Intelligenz bald geknackt. Stellt sich aber heraus, die Welt ist nicht ganz so einfach. So, mir fällt gerade auf, wir könnten gerade noch eine Pause machen. Sollen wir das mal machen? Ich sehe sehr schüchternes Nicken. Ich denke mal, das heißt ja. Ich würde vorschlagen, dass wir 5 Minuten Pause machen und die Fenster aufreißen. Okay? Das heißt, wir sind zurück oder Sie sind zurück, ich werde hier bleiben, um 10 nach. Oder das heißt vor allen Dingen, dass ich um 10 nach wieder anfange. Wie gesagt, wir kommen jetzt zu einer Klasse Algorithmen, die sehr allgemein anwendbar sind und in der Praxis extrem wichtig sind, obwohl sie extrem einfach sind. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das tolle, großartige Algorithmen sind, sie lassen sich sehr einfach beschreiben. Sie haben trotzdem interessante Eigenschaften. Wir werden uns angucken, sozusagen für welche Probleme sich diese Algorithmen eignen, was Komplexitäten sind und so weiter und so fort. Und die sind eine typische Geschichte am Anfang für die künstliche Intelligenz erfunden worden, diese Algorithmen. Und jetzt hat man schon was ein schlechtes Gewissen, sie in der KI vorzustellen, weil sie gehören eigentlich zur Kerninformatik. Ich mache es trotzdem, einfach damit wir eine Grundlage haben. Und zwar geht es um diese sogenannten Suchalgorithmen. Und die Algorithmen sind sehr einfach, verstecken in gewisser Weise das Problem, nämlich die Kunst dabei, diese Algorithmen zu verwenden, ist, die Probleme richtig zu beschreiben. Ja? Die Algorithmen selber sind Wissenschaft. Die Probleme richtig zu beschreiben, ist die Kunst an der Sache. Und wenn man das gut macht, kriegt man ordentliche Ergebnisse. Und wenn man das nicht gut macht, hat man wenig Spaß an der Sache. Was wir machen, ist, dass wir uns an die Agenten erinnern und im Wesentlichen uns zwei Teile rausgucken. Wir gucken uns nämlich Zustände und Aktionen an. Ja? Performance und sowas, das lassen wir erstmal. Wir gucken uns Sensorik, ist auch erstmal von untergeordneter Wichtigkeit. Wir gucken uns Zustände und Aktionen an und die Idee ist, dass man Probleme häufig beschreiben kann, indem man sagt, wir haben Zustände und wir haben Aktionen, die bringen uns von einem Zustand in den nächsten. Was man dann hat, was man braucht, ist, dass man eine Menge von initialen Zuständen hat. Und was man gerne möchte, ist, dass man in einen der Zielzustände gelangt durch eine Sequenz von Aktionen. Das ist es auch schon. Ja? Das nennt man Problemlösen. Problemlösen ist, dass man in einem Zustand ist. Ja? Ich habe gerade ein Schachbrett vor mir und möchte gerne spielen. Und es gibt eine Menge Zielzustände, die sind so diese, in denen der Gegner Schachmatt ist. Jetzt ist die Frage, kommen wir irgendwie von initialem Zustand zu Zielzustand? Das kann man auf zwei Arten und Weisen machen. Das kann man einmal machen, indem man sich eine Lösung überlegt und die dann hinterher stumpf ausführt. Das nennt man Offline-Problemlösen. Also man hat sozusagen die gesamte Intelligenz vorher angewandt. Hinterher hat man einen Plan und den braucht man dann nur auszuführen. Sehr praktisch, wenn man einen, sagen wir mal, physischen Agenten baut, der nicht wahnsinnig viel Rechenleistung hat, der dann hinterher als ein reiner, sagen wir mal, einfach Reflexarbeit-Agent irgendwie das Ganze abarbeiten kann. Oder man hat Online-Problemlösen, wo man tatsächlich während der Abarbeitung der Lösung nochmal weiter lösen muss. Ja, typischerweise können Sie sich vorstellen, Offline-Problemlösen ist einfach, Online-Problemlösen ist schwierig. Dies hier ist wie irgendwo die Realität ist. Ja. Typisches Problem. Wir sind hier in Erlangen und Sie möchten nach New York. Ja, dann können Sie sich überlegen, was Sie tun. Dann denkt man nach, naja gut, also irgendwie werde ich von hier, wo ich gerade bin, laufe ich zur Bushaltestelle, fahre mit dem Bus zum Hauptbahnhof, mit dem Zug, sagen wir mal, zum Münchner Flughafen, da steige ich ins Flugzeug und das bringt mich nach, was weiß ich, JFK und von da aus nehme ich die Limo, bis ich dann irgendwo am, wo auch immer bin. Okay? Das ist ein typisches Problemlöse. Das Problem hier ist in diesem Fall, ist, dass wir von A nach B wollen. Wir haben gewisse Aktionen. Ja? Laufe zur Bushaltestelle, nimm das Flugzeug von München nach JFK oder so etwas. Ja? Und der Zustand ist so etwas, ich bin gerade in sowieso. Typischerweise macht man einen Offline-Plan. Das ist eine Sequenz von Aktionen, die mich von A nach B bringt. Und in einer deterministischen Welt, ja, so einer kleinen Spielwelt, klappt das auch immer. In einer nicht so deterministischen Welt streiken in JFK wer auch immer da streiken will und wir werden umgeleitet nach Chicago und ich muss irgendwie was anderes tun. Ja? Also typischerweise machen wir beides. Und man kann natürlich Offline-Problem lösen, dadurch machen, dass man genug Intelligenz an Bord nimmt des Agenten und dass der einfach das Gleiche macht, wie man im Offline-Problem lösen macht, nur halt eben von einem neuen Zustand aus. Wir werden uns hier im Wesentlichen mit Offline beschäftigen, weil es einfacher ist und wir ja noch am Anfang des Semesters sind. Ja? Das Beispiel, was ich immer benutzen werde, ist tatsächlich Reisen in Rumänien. Reisen in Rumänien hat den großen Vorteil, dass die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich viel Erfahrung damit haben. Ja? Das heißt, die meisten von Ihnen werden so eine Art von Karte das erste Mal sehen. Und wenn ich Ihnen sage, Sie sind in Arad und müssen nach Bukarest, dann haben Sie nicht schon gleich eine Intuition, wie man denn das nun machen würde. Und deswegen, das ist genau das, was ich hier erzeugen will in diesem Beispiel. Wir haben also eine gewisse, wir wollen hier von Arad nach Bukarest, weil irgendwie unser Flugzeug da geht. Und wir haben eine Menge von Zuständen. Die Zustände in diesem Fall, ich formuliere jetzt ein Problem, ja. Die Zustände sind, wo ich so gerade sein könnte. Ja, man könnte ja in Jasch sein oder sowas. Es gibt Aktionen. Ja, eine Aktion wäre, fahre von Arad nach Temeswara. Ja? Und damit haben wir ein Problem beschrieben. Eine Menge von Zuständen, in diesem Fall eine endliche, rund um 20 würde ich mal sagen. Und wir haben eine Menge von Aktionen, die zwischen Zuständen hin und her führen. Und das Einzige, was wir noch brauchen, ist einen initialen Zustand, zum Beispiel in Arad, und einen Zielzustand, nämlich Bukarest. Okay? Dementsprechend allgemein haben wir etwas, was wir eine Formulierung nennen. Das ist einfach ein Quadrupel. Ja, wir haben eine Menge S von Zuständen, eine Menge O von Aktionen, eine Menge I, die eine Teilmenge von S ist, der Zustände, nämlich der Zustände, in denen wir initial sein könnten, wenn wir in einer voll observierbaren Welt sind, haben wir einen initialen Zustand, der nur ein Zustand ist. Ja. Aber manchmal wissen wir es ja nicht. Ja. Es könnte ja sein, dass wir irgendwo gerade aufgewacht sind mit einem Riesenkater und überhaupt nicht wissen, in welcher Stadt wir sind. Und dann gibt es natürlich eine Menge G von Zielzuständen, Zuständen, in denen man sein will. In diesem Beispiel gibt es genau einen Initialzustand, genau einen Zielzustand. Das macht das Leben einfach. Genau. So etwas nennen wir eine Problembeschreibung. Und die ist alles, was wir brauchen für diese Suchalgorithmen. Das enthält in gewisser Weise die vollständige Information. Und gegeben ein Problem, kann man eine Lösung definieren als eine Menge von Aktionen, die uns von jedem der initialen Zustände in einen Zielzustand bringen. Zurück hier. Wir haben nur einen initialen Zustand. Eine Lösung ist, fahre nach Sibiu, fahre nach Fagarasch und fahre nach Bukarest. Einfach eine Kette von drei Aktionen. Okay. So. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ein Problem, das Problem des Reisens in Rumänien, haben wir beschrieben. Und zwar im Wesentlichen in so einer Art Blackbox-Beschreibung. Wir haben das beschrieben als Zustände und Zustandstransitionen. Das sagt uns sehr, sehr wenig über das Problem an sich. Ja, wenn ich hier andere Namen dran schreibe, ja, dann könnte das genauso gut wer liebt wen sein. Ja? Gabi liebt Marcel. Der wiederum liebt, was weiß ich. Ja? Wir wissen nichts über das Problem. Dass ich Ihnen hier so etwas darstelle, ist Wissen, das das System nicht hat. Das System weiß nichts über das, über die ganze Sache, außer, dass es gewisse Aktionen hat. Das ist das Zustand. Das weiß auch nichts über die Zustände an sich. Ja, Sie können sich vielleicht was vorstellen unter dem Zustand Bukarest. Ob Sie jetzt nun da waren schon mal oder nicht. Ja, das System hat damit keinerlei Intuition. Sie können sich viel unter dem Zustand Erlangen vorstellen und wahrscheinlich auch etwas unter dem Zustand München. Und Sie haben eine Intuition, was die Aktion ist, von Erlangen nach München zu fahren. Ja, wie lange das dauert und ob das schlau ist, wenn man nach Bremen will und so weiter. Ja. Alles das weiß das System und der Algorithmus, den wir uns angucken werden, diese Algorithmen, weiß das nicht. Sie wissen schon über Rumänien mehr als der Algorithmus im Moment. Das möchte ich gerne, dass Sie im Kopf behalten. Und ich werde Sie auch mit der Nase drauf stupsen, warum Sie so jetzt, nachdem Sie das gesehen haben, schon so viel mehr wissen und längst nicht so doof sein werden wie die Algorithmen. Sie sollten wissen, also wenn Sie anfangen, über die doofen Algorithmen zu lachen, müssen Sie sich vorstellen, dass nicht das die Repräsentation ist, eine Kartenrepräsentation, mit der wir gelernt haben, umzugehen, sondern stellen Sie sich vor, Sie hätten das Kursbuch. Weiß noch jemand von Ihnen, was ein Kursbuch ist? Ein Kursbuch war früher Man hatte typischerweise ein Kursbuch für ein ganzes Land. Da standen alle Verbindungen drin. Das war typischerweise für Deutschland etwa so dick, ja, Quadformat, und hatte so gelbliches Papier. Ja, und dann standen da Städtenamen dran und wann man von wann nach wann fahren konnte. Und dann konnte man versuchen, irgendwie von A nach B zu kommen. Ja, dementsprechend sahen die Bücher auch meistens aus. Ja. Das ist letztlich das, was der Algorithmus weiß. Wenn man eine Karte hatte, wusste man schon viel mehr. Das half sehr. Deswegen hatten die meisten Kursbücher auch Karten. Ja. Gut. Okay. So. Wir haben eine Blackbox-Beschreibung. Wir wissen sehr wenig über das Problem in dieser Beschreibung. Man kann sich das Ganze vorstellen als so ein Programmier-API. Ja, wir programmieren mit States, mit Aktionen, mit Initialen und Zielzuständen. Wenn man mehr wissen will über das Problem, dann muss man auch mehr beschreiben. Dann braucht man statt einer Blackbox-Beschreibung so etwas wie eine Whitebox-Beschreibung. Und wir werden später im Kurs irgendwie auf Whitebox-Beschreibungen kommen, wenn es nämlich ein bisschen komplizierter wird. Und eine Möglichkeit, sowas zu tun, ist die sogenannte Strips-Sprache, die man beim Planen benutzt. Da hat man statt Zuständen hat man Aussagen über die Welt, also Propositionen, und einige von denen sind wahr im Initialzustand, einige definieren den Zustand, und Zustände sind hier jeweils wieder gerade Belegungen für diese Propositionen, nämlich was gerade wahr ist, dass man hat einen Zielzustand, so dass jeder Zielzustand ist ein Zielzustand, wenn er gerade die Sachen, die man in der Zielmenge hat, wahr macht. Und wir haben gewisse Aktionen, und die Aktionen stellen wir nicht jetzt als Zustandsübergänge her, sondern in diesem Strips-Fall als eine Liste von Vorbedingungen, Preconditions, als eine Menge von Sachen, die hinterher wahr sind, und als eine Menge von Propositionen, die hinterher nicht mehr wahr sind. Ja, also man muss sich das vorstellen, diese Strips ist entwickelt worden für die sogenannte Blockswelt. Blockswelt besteht aus einem Tisch. Und dann hat man irgendwelche Blöcke, die kann man aufeinander stapeln, und dann hatte man einen Roboter, der konnte gucken, und der hatte auch einen Arm, und mit dem Arm konnte er greifen und Blöcke greifen und auf den Tisch stellen oder auf einen anderen Block stellen und so weiter und so fort. Ja? Und die Propositionen, die man sich hier vorstellen, ist zum Beispiel sowas von der Form: C steht auf dem Tisch und Hand free, nämlich ich halte gerade nichts. Sachen von der Bauart. Und damit kann man die Welt beschreiben, und jedes von diesen Dingern da ist in P. Und man kann sich vorstellen, dass die Aktion, sagen wir mal die Aktion Pickup, die Pickup-Aktion hat gewisse Vorbedingungen. Zum Beispiel, dass der Greifer leer ist. Zum Beispiel, dass der Block zugänglich ist. Ja, zum Beispiel dieses Pickup von A, was ich hier gerade spezifiziert habe, geht gar nicht. Warum nicht? Weil B oben drauf liegt. Und wir stellen uns vor, dass die Hand immer nur von oben dran kann. Ja, was man da, wenn man A halten will, dann muss man erst Pickup von, das ist glaube ich ein B, machen, put down B, dann ist er irgendwo auf dem Tisch, dann ist A frei und dann kannst du A aufheben und dann hast du eine Hand. Okay? Also jede Aktion ist dadurch durch eine Menge von Voraussetzungen, Vorbedingungen gekennzeichnet und natürlich durch eine Menge von Sachen, die hinterher gelten. Ja, zum Beispiel bei Pickup würde man sowas sagen wie Free von A ist the Precondition und Empty, die Hand, also Hand Free hatte ich gesagt. Das sind die Preconditions. Dann haben wir die, die Add-Liste ist Holding von A, wenn ich den A im Pickup drauf gemacht habe. Und Delete-Liste wäre, das war Hand Free, sollte es wohl nicht mehr sein. Free von A sollte nicht mehr gelten. Was noch? On A, B sollte auch nicht mehr gelten. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt den B hochgenommen habe, ist er nicht mehr auf A drauf. Und ähnliches. Ja, und deswegen, hier werden wir, hier in dieser Sprache, das ist eine Whitebox, Formalisierung, beschreiben wir das Problem sehr viel genauer. Aktionen darin, was passiert, was vorgegeben sein muss, was für Aussagen vorher und hinterher gelten und so weiter. Ja, das ist eine Problembeschreibung, die ist alternativ, die nennen wir auch deklarativ. Und aus der kann man natürlich eine zustandsbasierte Problemformulierung bauen, die sozusagen als API für Suchalgorithmen gilt. Aber es ist nicht dasselbe. Wir können auch noch ganz andere Dinge tun. Ja, wir können das Problem, wenn wir mehr Beschreibung über das Problem haben, können wir das Problem analysieren. Ja, können uns neue Aktionen ausdenken vielleicht und so weiter und so fort. Ja, können das Problem vereinfachen. Können Teilprobleme uns geben, strategischer Art und so weiter. Und deswegen kann man mit dieser Art von Sprache sehr viel mehr machen, als mit der Problemformulierung, die wir jetzt angehen. Ja. Und das machen wir aber jetzt im Moment nicht. Ich wollte nur, dass Sie verstehen, was wir hier machen. Wir erkaufen Allgemeinheit durch in gewisser Weise flache Problembeschreibung. Manchmal klappt das, aber nicht immer. Und darum wird es jetzt erstmal gehen. Gut. Und wie immer gucken wir uns zuerst mal Problemtypen an. Und die sind im Wesentlichen das gleiche wie Umgebungen, die wir bei den Agententypen hatten. Ja, wir Probleme haben, die wir Single-State-Probleme, also Einzelzustandsprobleme nennen. Ja, die müssen gewisse Charakteristika erfüllen. Das sind die einfachen. Ja, sie müssen observabel sein, sie müssen deterministisch sein, sie müssen statisch sein und müssen diskret sein. Was das heißt, wissen Sie bereits. Ja, das sind Situationen oder Umgebungen, in denen wir sehen können, ja, Aktionen müssen deterministisch sein, es verändert sich nichts, außer wir verändern es und es muss diskret sein. Dann gibt es die nächst schwierigeren Probleme, die nennt man Mehrzustandsprobleme. Ja, wenn man zum Beispiel den Initialzustand nicht vollständig wahrnehmen kann. Ja, wir wachen mit einem furchtbaren Kater in einem dunklen Zimmer auf und wundern uns, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ja? Und es ist dunkel, das heißt, wir können es auch nicht rauskriegen. Wir kriegen vielleicht die Uhrzeit noch raus. Ja? Ihr Smartphone mit GPS ist tot. Ja? Das ist sozusagen die Observabilität. Dieses hier haben wir ja aufgeweicht, aber alles andere ist immer noch gutartig. Ja, und dann die Kontingenzprobleme, also Probleme, in denen man typischerweise nachplanen muss, sind, wenn wir nicht deterministische Aktionen haben. Ja, wir versuchen etwas zu machen, es klappt aber nicht. Oder aber, wenn wir überhaupt nicht wissen, wie der Zustandsraum aussieht. Was ja auch ganz normal ist. Ja, wenn Sie nach Bogota fliegen, ja, dann wissen Sie zum Beispiel nicht, wie Sie vom Flughafen zum Hotel kommen. Ja, es könnte sein, dass man laufen kann. Ja, unwahrscheinlich. Es könnte sein, dass man einen Bus nimmt. Fahren da überhaupt Busse? Es könnte sein, dass es ein Taxi ist. Gibt, ja. Und Ähnliches. Da müssen Sie unter Umständen, Sie landen, müssen Sie erstmal den Zustandsraum rauskriegen. Und dann können Sie anfangen zu planen und solche Dinge zu machen. Ja.
Das heißt, die Contingency-Problems sind in der Regel die, wo ich dann online
Algorithmen. Genau. Ja. Also das kriegt man mit Offline nicht mehr hin. Ja. Denn wir können das Problem nicht formulieren. Zur Problemformulierung brauchen wir Zustände und Aktionen, Initiale und Zielzustände. Und wenn ich die nicht habe, muss ich die erstmal rauskriegen. Ja, da brauchen wir dann einen lernenden Agenten. Also um wieder auf die Agenten zuzukommen, wir haben letztlich sind das zielbasierte Agenten. Und welche, die haben eine relativ einfache Weltmodell, nämlich das Weltmodell ist einfach eine typischerweise diskrete, also für die Fälle, die wir jetzt angucken, diskrete Menge von Zuständen und Übergängen. Ja, und nicht von ungefähr kommt unser kleiner Freund, der Staubsauger, wieder ins Spiel. Ja, wir haben typischerweise ein Einzustandsproblem. Ja, wir haben hier den gesamten Zustandsraum. Wir haben eine allgemeine Verteilung von Dreck in zwei Räumen. Das gibt uns vier Zustände. Und der Roboter kann noch in Raum A oder in Raum B sein. Ja. Das heißt, wir haben acht Zustände. Wir haben einen Initialzustand, sagen wir mal fünf. Ja, wir haben einen Zielzustand. Wir haben mehrere Zielzustände. In diesem Fall wären das die Zielzustände 7 und 8, nämlich da, wo es sauber ist, und es ist uns eigentlich wurscht, wo der Roboter ist. Ja? Und dann ist, wenn wir in 5 anfangen hier, dann ist der Plan, die Lösung hier ist, gehe nach rechts in den Raum, sauge, das heißt, gehe nach rechts, geht von 5 auf 6, sauge, geht von 6 nach 8, und da sind wir in dem Zustand, im Zielzustand. Okay? Herzzerreißend einfach. Ja, wird aber gleich ein bisschen interessanter. Ja, wenn wir so ein Multizustandsproblem haben, ja, dann haben wir erstmal typischerweise eine, in diesem Fall hier, in diesem Beispiel, haben wir einen nicht observierbaren Zustand. Ja, das heißt, wir wissen nicht, wir könnten in Zustand 1, 2, 3 bis 8 sein. Wir wissen also gar nichts über unseren Zustand. Und die Frage, gibt es dann immer noch eine Lösung? Und die ist, das ist tatsächlich so, dass wir gehe nach rechts, sauge, gehe nach links, sauge ist eine Lösung. Es gibt noch eine kürzere. Ja, wenn ich nach rechts gehe, komme ich von diesem Raum aller möglichen Zustände auf den Raum aller möglichen Zustände. Ja, denn von irgendwem, wenn ich nach rechts gehe, wir nehmen an, dass wenn man in einem rechten Raum nach rechts geht, dass man rechts bleibt. Ja, das ist immer noch deterministisch. So haben wir die Aktionen spezifiziert. Das heißt, wir kommen in diese vier Welten. Wenn ich jetzt sauge, dann komme ich in 4 und 8. Wenn ich dann nach links gehe, komme ich nach 3 und 7. Und wenn ich dann sauge, wiederum angenommen, dass ein Saugen den Teppich nicht dreckig macht, sondern deterministisch sauber macht, komme ich in einen der Zielzustände 7. Okay? Das ist die Mathematik der Probleme. So. Könnte man ja meinen, das ist alles furchtbar trivial. Das, was die ganze Sache weniger trivial macht, ist, dass man muss schon ziemlich lange suchen und ziemlich blödsinnige Situationen sich ausdenken, damit man mit einem Zustandsraum auskommt, den man auf einer Slide darstellen kann. Ja? 8 Zustände, fast kein Zustandsraum hat nur 8. Typischerweise sind sie unendlich groß. Ja? Rumänien funktioniert nur auch gerade, wenn man sozusagen von sehr weit oben guckt. Ja? Kontingenzprobleme. Ja? Wenn alles schief gehen kann, von dem man glaubt, dass es eigentlich nicht schief gehen sollte. Ja? Zum Beispiel, wenn es sein könnte, dass Saugen dreckig macht. Ja, dann weiß man nicht mehr, ob man tatsächlich saugen sollte. In diesem Plan hier, schöner allgemeiner Plan, sind wir immer davon ausgegangen, dass wir nie was dreckig machen. Wenn das nicht der Fall ist, kriegen wir keine Pläne mehr hin. Ja, dann gibt es keine endlichen Pläne, die sicherstellen, dass wir in den Zielstand kommen. Und wenn Saugen dreckig machen kann, dann sollte man sowas, zum Beispiel könnte man dann sich überlegen, ob man saugt und das davon abhängig machen, ob es überhaupt dreckig ist. Denn wenn manchmal der Beutel reißt und alles versaut, dann sollte man möglichst wenig saugen. Also lokale Wahrnehmung könnte helfen. Und lokale Wahrnehmung ist aber schon eine Instanz, die man mit einem einfachen Reaktionsagenten schon nicht mehr abarbeiten kann. Geht also nicht mehr so richtig offline. Es geht natürlich doch offline, wenn ich meine Sprache, in der ich Lösungen formulieren kann, zum Beispiel durch Konditionale, erweitern kann. Ja, dann verlasse ich aber den Aktion, diesen Raum, dass Lösungen einfach Sequenzen von Aktionen. Okay, man kann also durch kleine Änderungen darin, wie unser Problem aussieht, kann ich schon relativ große Verhaltensänderungen erzwingen. Ja? Gucken wir uns nochmal Rumänien an. Ja, wir haben wieder die 4 Teile. Wir haben Zustände. Wir haben die Aktionen, die ich als so eine Art Nachfolgerfunktion mir vorstellen kann. Der Nachfolger von Arad ist Serind, wenn man die Aktion Fahre nach Serind nimmt, oder wenn man die Aktion Fahre nach Sibiu, dann landet man in Sibiu und so weiter, und den, man hat eine Art Test für ob man im Zielzustand ist und so weiter. Und dann kann man sich noch überlegen, dass man sowas wie Kosten einführt. Das will man manchmal. Ja, wenn ich mit Bukarest diese Karte, die wir da gesehen haben, als eine Bahnkarte vorstelle, dann kann ich mir verschiedenste Arten von Kosten vorstellen. Man kann sich die gefahrenen Kilometer sich vorstellen, oder aber wie viel Geld es kostet oder wie lange es dauert oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man liegen bleibt oder so etwas. Ja, man kann sich verschiedenste Kosten vorstellen. Und wenn man dann eben eine Lösung hat, kann man die eben auch noch, sagen wir mal, irgendwie nach Kosten bewerten. Das heißt, was wir tun, wenn wir uns um diese Probleme kümmern, ist, dass wir von der realen Welt abstrahieren. Ja? Wenn man sich das nämlich mal vorstellt, die Aktion "Laufe zur Bushaltestelle", das ist ja ein unheimlich komplexes Biest. Ja? Ich stehe jetzt hier. Und was mache ich denn? Ja, ich sage ja nicht so schnapp und jetzt bin ich bei der Bushaltestelle. Nein, was passiert ist, dass ich mich leicht vorlehne und dass ich dann so mache. Ja? Und hinterher, Sie werden staunen, mache ich so. Und dann nach einer Weile mache ich So, ja. Das heißt, Aktionen sind Abstraktionen von der realen Welt, die man wiederum weiter runterbrechen könnte. Ja, und wenn ich einen humanoiden Roboter bauen will, dann ist schon einfach einen Schritt zu machen eine höllisch komplizierte Sache, denn wenn ich nicht wirklich sehr genau mit dem Gleichgewicht das hinkriege, dann kippt der einfach um. Und da wird auch viel geplant und Problem gelöst und alle solche Dinge. Ja, also wir haben es hier mit bei Zuständen und Aktionen mit abstrakten Zuständen und Aktionen zu tun, die von der Realität mal mehr, mal weniger abstrahieren. Wenn ich viel abstrahiere, wird das Problem leichter zu lösen. Idealerweise, wenn ich sage, ich möchte gerne zu Tiffany's in der Fifth Avenue in New York, dann hätte ich am besten wunderbar ganz abstrakt eine Aktion zu Zustände, nämlich ich bin in Erlangen und der andere Zustand, das ist der initiale Zustand, und der andere Zustand ist, ich bin bei Tiffany's in der Fifth Avenue und dazwischen eine Aktion, die sagt, fahre nach New York in die Fifth Avenue. Ja? Lösung, platsch, kein Problem. Die Aktion auszuführen ist nicht mehr ganz so einfach. Ja, das kriege ich wahrscheinlich ohne ein Kontingenzproblem gar nicht hin. Ja, und die Kunst ist, dass man die richtige Ebene der Abstraktion findet, so dass das Problem noch einigermaßen lösbar ist, offline idealerweise, und dass man dann, und dass es aber genau genug ist, dass es einem auch wirklich hilft. Ja. Noch ein paar Beispiele, die wir uns immer mal wieder angucken. Das Achterpuzzle, Sie haben das sicher alle schon mal gesehen. Ja, das ist normalerweise so ein billiges Plastikteil, was man irgendwo mit dazu kriegt. Und dann kann man diese Quadrate irgendwie rumschieben und man kann es immer rumschieben in den leeren freien Platz. Und wenn man lange genug rumgeschoben hat, idealerweise kommt man dann in diesen Zielzustand. Ja, und typischerweise hat man das irgendwie nach ein bisschen Rumfummeln, hat man das innerhalb von 3 oder 4 Minuten gelöst. Ja? Wer kennt das nicht? Es gibt auch ganz nette Varianten davon, wo man statt Zahlen in eine richtige Reihenfolge bringen muss, muss man irgendwie sozusagen einen Frosch basteln und alle solche Sachen. Da gibt's nette Varianten von. Das werden wir uns angucken. Was sind jetzt die Zustände? Die Zustände sind im Wesentlichen da, wo diese kleinen Plättchen liegen. Und wenn man sie durchnummeriert, kann man sozusagen sich angucken, kann man das einfach als eine Sequenz von 8, von 9 Zahlen, nämlich auf Platz 1 ist eben hier ist die 7, auf Platz 2 ist die 2, auf Platz 3 ist die 4 und so weiter. Ja, das sind diese 9 Tuppel sind zum Beispiel Zustände, dann haben wir Aktionen, nämlich die Aktionen sind einfach, die kann man sich vorstellen als bewege das Loch. Ja, wenn man die 5 nach rechts schiebt, kann man auch sich vorstellen, dass man das Loch nach links schiebt. Dann hat man einen Zielzustand, da ist er, und typischerweise wird man irgendwelche Kosten, wird man sagen, jeder Zug ist hat Kosten 1. Hier haben wir den Zustand unseres Staubsaugers, den Zustandsraum des Staubsaugers in seiner vollen Pracht. Ja, wir haben die Aktionen und von welchem Zustand in welchen man kommt. Wir haben uns das genau genug angeguckt. Und in der reellen Welt hat man dann solche Dinger hier, wo die Zustände letztlich die reellwertigen Winkel 1, 2, 3, 4, 5, 6, da kann man wahrscheinlich noch auf und zu machen. In diesem Fall wäre das ein siebendimensionales Rechteck im siebendimensionalen Raum. Die Aktionen sind irgendwie Bewegungen dieser Gelenke. Wenn man ein Auto bauen will mit diesem Rechteck, ist der Zielzustand, ein Auto zu haben. Und Fahrtkosten könnten sowas wie Zeit sein. Gut, so. Was wir heute gemacht haben, war im Wesentlichen, wir haben uns Probleme angeguckt und wie formuliert man sie. Und was wir beim nächsten Mal machen, das ist übrigens Montag. Dennis wird die Vorlesung halten. Da werden wir uns Suchalgorithmen angucken. Okay? Die beliebige Problemformulierung nehmen können, nur Zustände und Aktionen und darauf dann arbeiten. So, das war's für heute.